SWR 2 aktuell.
Mit Ralf Hecht, guten Abend. Mehr Geld für Pflegekräfte hat das Bundeskabinett beschlossen, doch es bleiben viele Fragen. Außerdem mehr Geld für den klimagerechten Wald, ein Ergebnis des virtuellen Waldgipfels. Wir sprechen über den Wald der Zukunft, wie ihn sich die Forstdienstleister vorstellen. Und Israel bekommt einen neuen Präsidenten. Kann der das zerrissene Land einen? Das sind drei unserer Themen bis 6:30. Zuerst geht es nach Berlin. Eigentlich hatte niemand mehr geglaubt, aber nun gibt es doch mehr Geld für Pflegekräfte. Man kann wohl mit Fug und Recht sagen, dank des Bundestagswahlkampfes. Denn ganz offensichtlich wollte sich keine der Regierungsparteien den Schuh anziehen müssen, mitten in der Pandemie bei den Pflegekräften zu knausern. Und so konnte Bundesgesundheitsminister Spahn heute verkünden, dass im Kabinett mehr Geld für Pflegeberufe beschlossen wurde. So sollen vor allem die Löhne in der Altenpflege verbessert werden, aber auch der Eigenanteil der Pflegebedürftigen von in Heim lebenden Menschen und die Finanzierung werden im Gesetzentwurf geregelt. Vor allem die Sozialdemokraten feiern sich für diesen Durchbruch. Arbeitsminister Hubertus Heil hatte mächtig Dampf gemacht. Barbara Kostolnik berichtet.
Herr Minister Scholz, herzlich willkommen vor dem Lazarushaus der Diakonie.
Es ist ein symbolischer Ort, den die SPD-Minister Hubertus Heil und Olaf Scholz wählen. Direkt nach der Kabinettssitzung sind sie ins Lazarushaus geeilt, ein Pflegeheim in Berlin mit über 180 Bewohnerinnen und Bewohnern, um dort den Tariflohn in der Pflege vorzustellen.
Ja, wir haben keine Anspielung auf den biblischen Lazarus vorgehabt, sondern es ging um was ganz Konkretes, nämlich dass die Koalition Wort hält.
Mit Wort hält sind Tariflöhne gemeint. Künftig sollen Pflegeeinrichtungen nur noch Geld von der gesetzlichen Pflegeversicherung bekommen, wenn sie Tariflohn zahlen. Der Bundesarbeitsminister hat sich mächtig dafür eingesetzt und lobt sich dementsprechend.
Ich habe irgendwann gesagt, das geht so nicht weiter, das drohte ja zu versanden und habe deshalb einen eigenen Vorschlag gemacht für ein Tariftreuegesetz in der Pflege. Ich habe den Eindruck, das hat Schwung in die Debatte gebracht.
Vom Schwung will auch der Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat profitieren. Olaf Scholz ist ebenfalls im Lazarushaus. Dass die Pflegereform, die eigentlich für diese Legislatur schon totgesagt wurde, nun tatsächlich kommt, was heißt das?
Man darf nie aufgeben. Das ist eigentlich das, was sich mit der Pflegereform, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben, zeigt.
Eigentlich sollte auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU im Lazarushaus auftreten. Er war zumindest eingeladen. Spahn aber zieht es vor, im Bundesgesundheitsministerium zu bleiben. Dort lobt er die Reform und erklärt, wie das Ganze finanziert werden soll. Denn die Pflegekräfte sollen nicht gegen die Pflegebedürftigen ausgespielt werden.
Gegenfinanziert wird diese Verbesserung in der Bezahlung, wie die Entlastung der Pflegebedürftigen, vor allem durch einen Bundeszuschuss, erstmalig und dauerhaft für die Pflegeversicherung von 1 Milliarde Euro pro Jahr ab dem nächsten Jahr und einer moderaten Beitragserhöhung für Kinderlose.
Die zahlen künftig 0,1 Prozentpunkte mehr in die Pflegekasse. In Kraft treten soll die Reform im nächsten Jahr, also nach der Bundestagswahl. Trotz der heftigen Kritik von Opposition und von Sozial- und Pflegeverbänden, Jens Spahn verspricht sich viel vom neuen Gesetz.
Eines ist klar, Pflegekräfte in Deutschland werden Jahr um Jahr besser verdienen.
Na, ob es aber reicht, nun quasi eine Tarifbindung gesetzlich durchzusetzen und ob das überhaupt funktioniert, das ist hoch umstritten. Unser Hauptstadtkorrespondent Uwe Lüb meint daher auch, die Pflegereform sei zwar besser als nichts, aber am Ende vor allem Wahlkampf.
Da muss den Wahlkämpfenden von CDU, CSU und SPD ja das Herz aufgehen. Wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt präsentieren sie ihre Pflegereform mit höheren Lohnversprechen. Bis zu 300 Euro mehr im Monat für Pflegende, sagt SPD-Sozialminister Heil. Und CDU-Gesundheitsminister Spahn sagt, besonders profitieren Beschäftigte im Osten. Also auch in Sachsen-Anhalt, wo die SPD um die Zweistelligkeit bangt und die CDU mit Schaudern fürchtet, hinter der AfD zu landen. Gleichwohl war die Reform dringend. Der Pflegebedarf in der alternden deutschen Gesellschaft wächst stetig, doch Anbieter finden kaum mehr Personal. Zudem haben die Koalitionäre lange genug gestritten über höhere Löhne und die Finanzierung, ohne dass die Gepflegten am Ende die Zeche zahlen. Doch genau das ist nicht gelungen, meint die Stiftung Patientenschutz. Die AOK spricht sogar schon von 2 Milliarden Euro, die kommendes Jahr in der Pflege fehlen. Die rund 1,5 Milliarden Euro aus Bundeszuschuss und höherem Beitragssatz für Kinderlose reichen nicht aus. Über den kann man ohnehin streiten. In eigenem Interesse verhindert die Koalition so aber eine Beitragserhöhung im Wahljahr für alle. Weitere Kritik zielt darauf, dass Bedürftige in der häuslichen Pflege so gut wie nichts von der Reform haben, von ihren pflegenden Angehörigen ganz zu schweigen. Wenn sich also die Koalitionäre über ihren Teilerfolg kurz vor einer Wahl verständlicherweise freuen, das Thema wird auch eine neue Bundesregierung noch beschäftigen. Für den Moment ist nur das Gröbste behoben, gelöst sind die Probleme noch nicht.
Der Kommentar von Uwe Lüb aus unserem Hauptstadtstudio. Die Deutschen und der Wald, ein spezielles Verhältnis, das schon von vielen Dichtern beschrieben wurde. Nun leben wir ganz sicher nicht mehr in der Romantik und so hat sich das Bild des Waldes verändert. Ganz nüchtern wird inzwischen vor allem seine wirtschaftliche Bedeutung und seine wichtige Rolle im Kampf gegen die Klimakrise gesehen. Und da muss man feststellen, dass 3 Jahre Trockenheit den von Monokulturen dominierten Wäldern in Deutschland schwer zugesetzt haben. Beim 2. nationalen Waldgipfel haben heute mehr als 500 Waldbesitzer, Wissenschaftler und Politiker beraten, wie sie die Wälder für den Klimawandel wappnen können und sie noch effektiver für den Klimaschutz einsetzen können. Bundesagrarministerin Julia Klöckner kündigte auf der Online-Veranstaltung an, die bisherigen Hilfen für die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer zu verstetigen und auszubauen. Unser Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn berichtet.
Auf knapp 280.000 Hektar ist der deutsche Wald so gut wie tot. Alles Wiederbewaldungsflächen. Peter Gaffert, Bürgermeister der Stadt Wernigerode im Harz, schildert es so.
Ich hoffe, dass Sie den alle kennen, den Brocken. Das ist ja nun der berühmteste Punkt schlechthin. Ja, der gehört auch zu unserer Gemarkung, liegt im Nationalpark. Und nahezu alle Wanderwege, die dort aktuell dort hochführen, da gibt es keinen Schatten mehr.
Kein Sonnenschutz für Wanderer, denn alle alten Fichten sind abgestorben. Angelika Morgenroth, Waldbesitzerin aus Franken, beschreibt den versammelten Experten beim teilweise digital veranstalteten Waldgipfel, wie die Trockenheit sogar Neuanpflanzungen das Überleben schwer macht.
Wir haben heuer im Winter, im November, Elsbeeren und Speierlinge gepflanzt. Wir mussten die im Januar gießen. Das im Winter gießen, an Wald gießen, sowas gibt es eigentlich schon gar nicht mehr.
Und weil der Wald einerseits unter dem Klimawandel leidet, aber andererseits so viel CO2 bindet, dass er zum Klimaschutz beiträgt, kündigt die Bundesministerin jetzt an, die Klimaleistung des Waldes in Zukunft zu vergüten.
Wenn auf der einen Seite die Emission von CO2 einen Preis hat, den man bezahlen muss, weil man emittiert, dann muss auf der anderen Seite derjenige, der CO2 speichert, und da ist die Land- und die Forstwirtschaft sind die einzigen Branchen, die das können, dann müssen die honoriert und entlohnt werden. Und das wollen wir verstetigen.
So der Plan. Die rund 2 Millionen Waldbesitzer in Deutschland, Kommunen wie Privatleute, die unsere Wälder pflegen, umbauen und nachhaltig nutzen, sollen davon profitieren. Damit bleibt es nicht bei den 1,5 Milliarden Euro, die Klöckner gegen die schlimmsten Folgen von Dürre, Stürmen und Schädlingsbefall der letzten Jahre bereitgestellt hatte.
Jeder Umbau, jede Veränderung erzeugt Gewinner und Verlierer. Beim nun anstehenden Umbau des Waldes dürften die forstlichen Dienstleistungsunternehmen zu den Verlierern gehören, zumindest langfristig. Denn Rückezüge und Vollernter, die passen nicht mehr so recht in das neue Bild des neuen Waldes. Und darüber spreche ich jetzt mit Vera Butterweg-Kruse aus dem geschäftsführenden Vorstand des Deutschen Forstunternehmerverbandes. Für das SWR2-Tagesgespräch haben wir das Gespräch aufgezeichnet und ich habe Frau Butterweg-Kruse gefragt, was die klimaangepasste Bewirtschaftung von Wäldern, die jetzt honoriert wird, was sie davon hält.
Also erstmal freut es mich sehr, dass der Waldgipfel heute gezeigt hat, dass die Honorierung der Klimaschutzleistung an die Waldbesitzer gezahlt werden soll, damit der Wald erhalten, entwickelt und bewirtschaftet werden kann. Und das sind auch schon die Stichworte, die für uns Forstunternehmer ganz entscheidend sind. Denn Walderhalt, Entwicklung und Bewirtschaftung, das ist das, wovon wir leben. Das ist existenziell für uns alle. Und natürlich auch für die regionalen Wertschöpfungsketten.
Also Sie haben Hoffnung, dass da auch was für Sie abfällt. Wie könnte denn klimagerechter Wald und Vollernter aus Ihrer Sicht zusammengehen?
Also es ist ja so, dass auch wenn viele diese Zusammenhänge nicht sehen oder vehement leugnen, dass wirksamer Klimaschutz wirklich nur dann funktioniert durch Bewirtschaftung, was wir ja tun, in welcher Form auch immer, hochmechanisiert oder manuell, das spielt keine Rolle. Aber der Gesamtnutzen für das Klima und für die Gesellschaft ist tatsächlich dann am höchsten, wenn die Wälder nachhaltig bewirtschaftet werden. Denn die Klimaleistung des Waldes besteht ja nicht nur aus Speicherung von CO2 im Baum, sondern eben die Bindung von CO2 auch nach der Wertschöpfung in Holzprodukten, während gleichzeitig aber wieder neues Holz nachwächst.
Jetzt sagen Sie, die Bewirtschaftung ist wichtig, deswegen sind Sie auch gegen Nationalpark. Nationalpark statt nachhaltiger Forstwirtschaft auf keinen Fall, habe ich auf Ihrer Website gelesen. Kürzlich bin ich durch den Westharz gefahren. Da war früher mal Wald, dann waren da Fichten und heute ist da nichts mehr. Ganze Berge, nichts. Dann tote Fichten, danach wieder Baumstümpfe auf Flächen, die weit größer sind als der Nationalpark hier im Nordschwarzwald. Klar ist, die Fichtenplantage funktioniert dort nicht mehr. Was sollte man denn Ihrer Meinung nach mit den entstandenen Brachflächen tun? Neue Fichten anpflanzen?
Sicherlich betreiben wir schon seit Jahrzehnten Waldumbau auf angepassten Standorten und das machen die Forstleute seit vielen Jahren und das sollte man auch weiter betreiben. Also schon standortgerechte Baumarten anpflanzen, der Meinung bin ich immer noch und es wird auch Flächen geben, an denen das wieder die Fichte ist. Es wird aber auch den Großteil der Flächen geben, an denen man andere Baumarten anpflanzen wird und das ist auch richtig. Und der Waldumbau im Harz ist natürlich jetzt so ein Beispiel, wo wir ganz viel zu tun haben, weil viele Flächen jetzt leer gefegt sind und brach liegen. Es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, in welcher Eigentumsform befindet sich diese Fläche. Ist das Staatswald, ist das privater Waldbesitz? Und da sind sicher auch diese Anreize, Förderung, Honorierung wichtig, die auch eventuell vorgeben, was ich dort anpflanzen will. Aber sicherlich ist für uns Forstleute die Wissenschaft, also was ist angepasst, was ist angemessen an diesem Standort, immer wichtig. Wir haben alle keine Glaskugel, können also nicht wissen, was in 100 Jahren klimaresistent ist. Das müssen wir jetzt so ein bisschen aus dem Bauch heraus oder aus den Erkenntnissen, die wir zurzeit vorliegen haben, entscheiden. Aber da bin ich mir sicher, dass wir einen wunderbaren Mischwald vorfinden, in dem aber auch noch Fichten wachsen werden.
Im SWR2-Tagesgespräch Vera Butterweg-Kruse aus dem geschäftsführenden Vorstand des Deutschen Forstunternehmerverbandes. Am Sonntag steht die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt an. Dabei wird es, anders als auf Bundesebene, ganz sicher nicht um die Frage gehen, ob die Grünen oder die CDU stärkste Kraft werden. Denn während Annalena Baerbock in den bundesweiten Umfragen als Kandidatin für das Kanzleramt gehandelt wird, spielen die Grünen im Osten traditionell nur eine sehr kleine Rolle. In Sachsen-Anhalt ist die AfD so stark, macht der CDU Konkurrenz und könnte vielleicht sogar stärkste Kraft werden. Die Grünen versuchen, dem entgegenzusetzen, was immer möglich ist, schicken Baerbock in den Landtagswahlkampf und hoffen insgeheim auf Rückenwind durch die Landtagswahl. Denn dazu bräuchte es nur ein paar Prozent, berichtet Angela Tesch.
Ein Miteinander zwischen Grünen und ostdeutschen Wählern will sich seit der Wende 1989-90 nicht einstellen. Die Parteibasis ist schwach im Vergleich zum Westen und Klimaschutz kostet Geld und Arbeitsplätze bei der Schließung von Kohletagebauen. In Magdeburg wirbt Baerbock auch um die, die sich abgehängt fühlen.
Weil es nicht nur einfach ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Das wissen diejenigen, die erlebt haben, was in den 90er Jahren in Ostdeutschland auch passiert ist. Wenn die Solidarität nicht da ist, sondern wenn sich die Stärksten durchsetzen oder Strukturen aufgekauft werden, wo vorher noch der eigene Arbeitsplatz war.
Klimaschutz sei auch Sozialpolitik, sagt Baerbock, sei Arbeitsplatzsicherung und das größte Gemeinschaftsprojekt für alle Generationen. Gehen die Wähler da mit? In Umfragen vor der Landtagswahl konnten die Grünen als kleiner Koalitionspartner von CDU und SPD ihr Wahlergebnis von 2016 fast verdoppeln. Für den Politologen Hendrik Träger von der Uni Leipzig ist das allein dem Bundestrend geschuldet und Baerbocks Nominierung zur ersten grünen Kanzlerkandidatin. Ein
Push-Effekt, der sich auch in Ostdeutschland niedergeschlagen hat, aber diese vergleichsweise hohen Umfragenwerte für die Grünen in Sachsen-Anhalt sind weniger hausgemacht, sondern vor allem auf den Bundestrend zurückzuführen.
Träger gibt zu bedenken, dass die Wähler am Sonntag aus taktischen Gründen die Partei des Ministerpräsidenten, die CDU, wählen könnten.
Um Haseloff zu stärken, um zu verhindern, dass die AfD die stärkste Kraft wird. Und das könnte den anderen Parteien, unter anderem SPD, FDP und Grün, Stimmen kosten.
Wie immer das Duell zwischen CDU und AfD am Sonntag ausgeht, die Grünen würden die Magdeburger Kenia-Koalition fortsetzen. Sie würden gebraucht, erklärt Spitzenkandidatin Conny Lüdemann auf der Wahlkampfbühne, für mehr Klimaschutz im Land und als Stabilitätsanker der Demokratie.
Wir Grüne stehen dafür, dass wir nicht nur die Brandmauer gegen rechts errichten, sondern dass wir sie auch halten und dass wir nicht Löcher bohren und mit den Rechten klüngeln.
Bleiben die Grünen im Osten Splitterpartei? Ein schlechtes Ergebnis am kommenden Sonntag könnte die Bundesspitze mit dem traditionellen Abstimmungsverhalten im Osten erklären, so der Politologe.
Anders wird es aussehen, wenn die Grünen ein Ergebnis haben, was an die 10% rankommt oder vielleicht sogar im zweistelligen Bereich ist. Dann ist das natürlich auch ein Zeichen, dass die Grünen auch dort überdurchschnittlich reüssieren können.
Und das wäre Rückenwind für den Bundestagswahlkampf und für Annalena Baerbock.
Nach Israel. Dort hat man massive Schwierigkeiten, eine stabile Regierung zu bilden. Kaum haben sich ein paar Parteien zu einer Koalition zusammengerauft, platzt diese auch schon wieder und es gibt Neuwahlen. Wo es nicht um die Tagespolitik geht, da scheint ein politisches Zusammenfinden deutlich leichter zu sein. Am Vormittag wurde Isaac Herzog vom israelischen Parlament zum neuen Staatspräsidenten gewählt. Am 9. Juli tritt er die Nachfolge von Reuven Rivlin an. Tim Aßmann in Tel Aviv. Wer ist Isaac Herzog und wofür steht er?
Ja, so ein bisschen kann man sagen, Staatspräsident werden liegt bei Isaac Herzog schon irgendwie in der Familiengeschichte, denn sein Vater war da schon mal in den 80er und 90er Jahren. Das heißt, Herzog weiß, wo er jetzt einzieht. Er kennt die Residenz schon ganz genau und er weiß natürlich auch, was dieses Amt mitbringt. Ich glaube, dass er einen Bruch machen wird zwischen seinem vorherigen Leben als Spitzenpolitiker, denn da war er ja eher in der liberalen und der politischen Mitte und so ein bisschen auch links in der israelischen Politik verortet. Isaac Herzog war nach dem Jurastudium lange in der Arbeitspartei aktiv und eben auch deren Vorsitzender. Er war auch Spitzenkandidat bei der Wahl 2015, ist damals knapp an einem Wahlsieg gescheitert. Und ich denke, nun aber wird er den Schalter umlegen müssen und vielleicht eben die politische Mitte ein bisschen insofern verändern, dass er eben aufs ganze Volk schauen muss.
Mhm. Nun wird Israel nicht vom Präsidenten regiert, sondern vom Ministerpräsidenten, was im Moment ja für echte Probleme sorgt, weil die Regierungsbildung einfach nicht klappen will. In wenigen Stunden endet die Frist zur Bildung einer neuen Regierung ohne den langjährigen israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu. Hat der Präsident, im Moment ja natürlich noch Rivlin, dabei denn irgendeine Einflussmöglichkeit oder ist sein Amt wie in Deutschland schlicht repräsentativer Natur?
Es ist in erster Linie repräsentativer Natur. Allerdings kam in der innenpolitischen Dauerkrise, in der Israel ja nun schon seit mehr als 2 Jahren ist, in dieser Endlosschleife aus Neuwahlen, da kam dem Staatspräsidenten dann doch eine sehr besondere Aufgabe zu. Denn er ist es, der den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Das ist normalerweise eine formale Sache. Man guckt, wer ist am stärksten geworden, wer hat die meisten Parteien hinter sich und die meisten Sitze im Parlament und der kriegt dann den Auftrag. Aber natürlich war das in diesen letzten Jahren, wo es ja häufig politisches Patt gab, in Israel keine so leichte Aufgabe. Und Reuven Rivlin kam deswegen eine besondere Bedeutung zu. Das wird sich halt zeigen, ob das auch für seinen Nachfolger Isaac Herzog so gelten wird. Denn noch ist ja nicht klar, wie es in Israel mit der Regierungsbildung weitergeht.
Mhm. Beim Bundespräsidenten wird immer gesagt, eine seiner Hauptaufgaben sei zu integrieren, Brücken zu bauen, Spaltungen zu überwinden. Sie haben schon gesagt, Herzog dürfte jetzt in die Mitte gehen und um die gesamte Gesellschaft zu vertreten. Israel könnte ja so einen Brückenbauer gebrauchen. Trauen Sie Herzog zu, da wirklich etwas bewegen zu können?
Ich glaube schon, dass er das zumindest mit diesem Anspruch, den er ja auch in der Rede nach seiner Wahl formuliert hat, Verständigung ermöglichen, Brücken bauen, dass er das sehr ernst meint. Es wird natürlich auch ein bisschen davon abhängen, welche Regierungspolitik ihn da flankiert. Aber was Israel jetzt ganz sicher braucht, und das ist die Aufgabe eines Staatsoberhauptes, ist jemanden, der mindestens versucht, und das sehr ernsthaft und intensiv, die Wunden in der Gesellschaft zu heilen, die ja deutlich geworden sind in den vergangenen Wochen, als es diese schlimmen Zusammenstöße, diese Dynamik von Hass und Gewalt innerhalb der israelischen Gesellschaft auch gegeben hat, zwischen jüdischen und arabischen Israelis. Hier sieht Herzog jetzt seine Hauptaufgabe, das hat er auch gesagt, hier will er versöhnen.
Ja, aber selbst unter den jüdischen Israelis gibt es ja alles andere als eine Einheit. Das Land fällt ja buchstäblich auseinander, suggerieren es auch die Wahlergebnisse. Ist da eine Brücke noch möglich oder ist das ähnlich wie in den USA, dass man ein Land erlebt, was ja tatsächlich auseinanderfällt?
Also ich glaube, dass Brücken weiterhin möglich sind. Das hat ja die israelische Gesellschaft, die ja aus so vielen verschiedenen Gruppen besteht, in ihrer Vergangenheit auch gezeigt. Aber eben diese vielen Gruppen können im Ergebnis auch dazu führen, dass es Spaltungen gibt und viele Unterschiede. Was es jetzt braucht, parallel zu einem Staatspräsidenten, der hier überbrücken möchte, ist vor allem eine Regierungspolitik, die im Alltag auch nicht mehr spaltet. Das ist ja etwas, was wir in den vergangenen Jahren unter Benjamin Netanyahu erlebt haben, dass in der Sprache auch stark polarisiert wurde hier in Israel zwischen rechts und links. Man war entweder für Netanyahu oder man war gegen ihn. Und wenn man gegen ihn war, war man links automatisch. Das haben die Anhänger eben auch so auf beiden Seiten übernommen. Da hat sich das Land sehr stark in Lager aufspalten lassen und sich in diesen Lagern eingerichtet. Und auch dafür bräuchte es natürlich eine andere Regierungspolitik parallel zum Wirken eines Staatsoberhauptes.
Tim Aßmann in Tel Aviv. Zurück nach Deutschland. Corona und die Zahlen. Da wird oft darüber geklagt, dass noch immer an den Inzidenzzahlen 50 und 100 festgehalten wird. Aber mal ehrlich, was würde es für ein Geschrei geben, wenn die entscheidenden Zahlen täglich mit einer komplizierten Formel neu festgelegt würden? So nach dem Motto, Infektionen mal Intensivpatienten durch Geimpfte plus Tagestemperatur. Also bleibt es bei der Inzidenz und den magischen Öffnungs- bzw. Schließungswerten. Für die meisten Menschen war das in den vergangenen Tagen auch kein echtes Problem, weil die Zahlen ja kontinuierlich runtergingen. Im Südwesten haben nur Cochem-Zell an der Mosel und Baden-Baden am Schwarzwaldrand kontinuierlich steigende Zahlen verzeichnet. In Cochem-Zell nähert man sich inzwischen wieder der 50er-Marke an. In Baden-Baden kratzt man an der 100. Woran das liegt? Benjamin Wedewart vom für Baden-Baden zuständigen Gesundheitsamt in Rastatt.
Der Anstieg des Inzidenzwerts im Stadtkreis Baden-Baden hängt zum einen mit Häufungen von Treffen im privaten und familiären Raum zusammen. Das sehen wir unter anderem an den Namen und Adressen. Und zum anderen hatten wir auch in Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge Neuinfektionen zu verzeichnen. Kitas oder Arbeitgeber sind momentan nicht das Problem und die Schulen auch nicht, da ja in Baden-Württemberg aktuell noch Ferien sind. Wenn wir uns die Daten anschauen, lässt sich dennoch schon feststellen, dass wir bei Menschen mit Migrationshintergrund, insbesondere aus dem süd- und osteuropäischen Raum, derzeit einen Anstieg zu verbuchen haben. Das hat dann viele Gründe, beengte Wohnverhältnisse und Jobs, bei denen ja beispielsweise kein Homeoffice möglich ist.
Baden-Baden droht nun, nach 2 Wochen Öffnung, also erneut die Bundesnotbremse. Wie man damit in der Stadt umgeht, das hat unser Reporter Patrick Neumann gefragt.
Der Inzidenzwert ist für die Gastronomen in der Stadt eine echte Bedrohung. Verschärft sich die Lage, würde das die Gastronomie hart treffen, sagt Claudio Kolle vom Eiscafé Capri im Herzen der Kurstadt.
Das wäre natürlich für uns katastrophal, ein kompletter Rückschlag. Wir haben uns jetzt natürlich gefreut, haben wieder aufzumachen. Unsere Mitarbeiter, wir, die Gäste haben sich gefreut. Und jetzt vielleicht in ein paar Tagen wieder zumachen zu müssen, das wäre natürlich wirklich katastrophal. Ja.
Besonders schlimm wäre der Inzidenzwert von über 100, wenn er länger als 3 Tage bestehen bliebe für die Fitnessstudios und Thermalbäder. Seit Tagen arbeitet man dort an einer Wiederöffnung. Die wäre dann erst einmal vom Tisch. Diese Passantin in Baden-Baden verzweifelt an der gegenwärtigen Lage.
Ich kann das nicht verstehen. Tut mir leid. Am Wochenende waren sehr viele ausländische Gäste wieder da. Ja, aber im Grunde genommen, ob die jetzt Corona haben, ist ja nicht sicher. Für alle, für die Geschäftsleute, für Baden-Baden sowieso. Ich weiß nicht. Ich kann es mir nicht erklären.
Diese beiden Urlauber aus dem Kölner Raum hat die Nachricht von der hohen Inzidenz in Baden-Baden erschreckt. Sie stellen nun ihr touristisches Programm um, gehen auf Nummer sicher, haben aber Verständnis für die Lage.
Mich macht's traurig, weil einfach zu viele sich halt nicht daran halten, wo sie sich vielleicht dran halten sollten. Vielleicht auf der Zielgeraden doch nochmal sich zurücknehmen.
Die Hotellerie in Baden-Baden, ein besonders wichtiger Geschäftszweig, steht ebenfalls in den Startlöchern, allen voran Brenners Parkhotel, das Flaggschiff der Baden-Badener Hotellerie. Direktor Henning Mattisen bleibt aber optimistisch. Er geht davon aus, dass die Inzidenzzahlen schnell wieder sinken werden.
Wir haben ja alle Hoteliers und Gastronomen eine Sache in den 1,5 Jahren wirklich sehr gut gelernt, dass man planen nicht so wirklich kann und auch nicht sollte, sondern mit Zuversicht da durchgehen muss. Und das tun wir. und wir haben auch immer gesehen, Zahlen steigen und sinken. Wir sind da zuversichtlich und freuen uns, das Hotel wieder zu eröffnen.
Auch die Kultur sorgt sich um den Inzidenzwert. Das Baden-Badener Festspielhaus will im Juli wieder in kleinem Rahmen mit Publikum durchstarten. Ob das klappen wird, werden die nächsten Tage zeigen.